Also wer ist da drauf gekommen? Wer stand bei einem Club und war so, oh, jetzt hier mal kurz
jetzt mal
Augen zu machen?
Wäre eine geile Idee eigentlich.
Ja. Sunshine Life, Electronic Music Weekly.
Das hier ist euer wöchentliches News-Update aus der elektronischen Musikwelt. Ich bin Katha und für diese Folge sitzen wir tatsächlich mal wieder zusammen hier. Johanna ist in the house!
Hi.
Ey, die letzten Wochen haben wir uns ja die Klinke in die Hand gegeben. Mal hast du den Podcast gehostet, mal habe ich ihn gehostet. Und Leute, heute gibt's wieder Double Trouble. Wir sind zusammen am Start.
Ich freue mich.
Ich freue mich auch und ich habe das Gefühl, das wird mal wieder so eine richtig klassische EMW-Folge. Sie ist vollgestopft mit Themen. Wir haben jede Menge Club-News zu besprechen, Festival-Updates und Musikneuigkeiten.
Ja.
Bevor wir aber dazu kommen, gibt es ein Update zu dem Thema, was wir hier letzte Woche ausführlich besprochen haben. Da ging es um DJ und Produzent Avayon, dessen Ex-Partnerin hatte in einem langen Video unter eidesstattlicher Erklärung zahlreiche Vorwürfe, unter anderem im Bereich Körperverletzung, Missbrauch, Vergewaltigung, Stalking und Manipulation gegen ihn erhoben, mit insgesamt über 800 mutmaßlichen Belegen, Screenshots, Sprachnachrichten und Co. Falls ihr das Video oder auch unsere Folge von letzter Woche noch nicht gehört oder gesehen habt, dann macht das gerne noch, wenn ihr da ein bisschen ausführlicher im Bilde sein wollt. Jetzt gibt's aber erstmal ein Statement von Avayon selbst dazu. Er hat sich inzwischen zu Wort gemeldet und genau wie seine Ex-Partnerin hat er das ebenfalls unter einer eidesstattlichen Erklärung gemacht. In einem Instagram-Video sagt er, alle Vorwürfe bezüglich Vergewaltigung, Körperverletzung und körperlichem Missbrauch stimmen nicht. Und er habe gegen die Anschuldigungen auch juristische Mittel eingeleitet. Anderes bestätigt er wiederum, also Lügen und Manipulation von seiner Seite aus, gibt er zu, genau wie so eine grundsätzliche toxische Dynamik innerhalb der Beziehung der beiden. Auch beim Punkt Stalking räumt er ein, Grenzen überschritten zu haben, so formuliert er das. Also, dass er zum Beispiel, wenn sie ganz klar gesagt habe, dass sie ihn nicht sehen möchte, trotzdem ihr Haus über mehrere Stunden belagert haben soll und solche Geschichten. Und auch in Bezug auf Einigungen, Verträge oder NDAs, die es in der Vergangenheit mitunter bereits gegeben haben soll, bestätigt er auch grundsätzlich die Darstellung seiner Ex-Partnerin, legt die aber ein bisschen anders aus und erklärt, dass er sich von ihr damit auch unter Druck gesetzt gefühlt habe oder gar erpresst worden sei, dem zuzustimmen. Und sie soll wohl damit gedroht haben, andernfalls mit den Vorwürfen gegen ihn an die Öffentlichkeit zu gehen, so wie sie es ja jetzt letztendlich auch getan hat. Er geht auch noch auf eigene psychische Probleme ein und beschreibt, dass er sich über lange Zeit auch von ihr überwacht gefühlt habe, weil sie dauerhaft eingefordert haben soll, seinen Standort sehen zu können, um nachvollziehen zu können, ob er sie wieder anlügt oder betrügt. Und auch er zeigt in seinem Video einige Dokumente, Screenshots, Sprachnachrichten und Co.
Ja, ich habe das Video gestern auch geschaut und es ist schon, also man muss schon sagen, es ist schon echt harte Kost, so mit den ganzen Screenshots, aber das war bei ihr, fand ich genauso. Also das ist schon eine krasse toxische Dynamik, die da zwischen den beiden entstanden ist, die sie auch beide bestätigen. Also das ist ja jetzt nichts, was wir hier nur rein interpretieren. Aber ja, ist schon ziemlich krass, ziemlich, ziemlich krass.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ja auch beide Videos komplett gesehen. Meine Wahrnehmung ist, dass die sich in großen Teilen auch gar nicht widersprechen, sondern vielleicht eher so verschiedene Sichtweisen auf die Situation sind oder einfach verschiedene Deutungen. Mit Ausnahme der Darstellung von Avayon, dass es keine Vergewaltigung, keine Körperverletzung und keinen körperlichen Missbrauch gegeben habe. Da steht es jetzt einfach Aussage gegen Aussage zum Zeitpunkt unserer Aufnahme. Das muss man auch sagen. Also es kann gut sein, dass bis ihr da draußen diese Folge hört, sich noch weiteres ereignet hat. Avayons Ex-Partnerin hat zum Zeitpunkt unserer Aufnahme auch schon angekündigt, sich daraufhin erneut zu Wort zu melden. Und er selbst schließt sein Video aber damit, dass er unter anderem schreibt, er werde sich jetzt erstmal eine Pause nehmen und einige Dinge verarbeiten. Und falls ihr euch selbst noch ein Bild machen wollt, ich verlinke euch einfach beide Statements und Kanäle nochmal in der Folgenbeschreibung hier unter dem Podcast.
Ich glaube, das wird noch ein bisschen gehen, ne? Also ich bin auch gespannt, ob noch andere Frauen sich vielleicht melden, weil es heißt ja, mutmaßlich gibt es auch andere Frauen, die irgendwie Vorwürfe ihm gegenüber hätten. Mal schauen, wie sich das weiterentwickelt, ob das zwischen den beiden bleibt, ob das juristisch noch vorangebracht wird, ob sich andere Leute noch melden. Aber ja, scheint schon ziemlich krasse Story.
Jetzt gibt es erstmal großartige Neuigkeiten und zwar für alle Fans von Fred Again. Und ganz ehrlich, wäre es das nicht?
Ja, also, ich bin's.
Wenn ihr nicht Fans von Fred Again seid, was ist los bei euch, Leute? Im Herbst und Winter hat er da seine USB-2-Tour gespielt. 10 Wochenenden in 10 verschiedenen Städten auf der ganzen Welt. Der Ort wurde immer erst ein paar Tage vorher bekannt gegeben und bei jedem Konzert gab es auch einen neuen, bisher unveröffentlichten Track. Zum Schluss haben die dann sein neues Album ergeben und die Tour hat ja so viele legendäre Momente hervorgebracht. Boah. Also das Back-to-Back mit Thomas Bangalter von Daft Punk oder auch Legenden wie Underworld, die einfach Born Slippy live performt haben. Ich krieg schon wieder Gänsehaut, ja, wenn ich daran denke.
Ich habe so FOMO, dass ich nicht irgendwie bei jedem Auftritt dabei war. Ich hätte gern alles gesehen.
Ja, und alleine diese Tour an sich ist, glaube ich, schon in die Geschichte eingegangen mit insgesamt über 100 Feature Artists. Und für alle, die genauso FOMO hatten wie du, gibt es jetzt das fast komplette Videomaterial der Tour nonstop for free auf YouTube.
Ich freue mich so. Nein, ich find's so cool. Also allein die Tour natürlich, also auch das ganze Set-Design, in welchen Locations die teilweise gespielt haben, diese Überraschungsshows da im Winter und ich weiß, ich habe so viele Videos gesehen, auch wie krass das war, einfach deren Set-Design, die hatten ja auch diesen, ich weiß nicht, wie man es beschreiben soll, das war ja irgendwie so ein Tuch da über der Stage und so weiter und es sah alles so cool aus und es hat so zu ihm gepasst und ich liebe einfach seine komplette Marke und das ist nicht einfach nur so, hier komm, wir spielen ein bisschen und geiles Set, sondern er macht einfach so, so viel. Allein, dass er so viele Leute mit auf die Bühne holt, ist einfach so besonders und ich finde, der hat auch so viel Spaß, wenn der spielt. Das steckt immer richtig an, so seine Euphorie und dass er seine Musik liebt und die Leute liebt und ja, deswegen richtig cool, dass er da das jetzt mit uns teilt.
Ich finde auch, das passt total dazu. Also ja. Es sind auch, muss man sagen, 108 Stunden, also wir können 4,5 Tage nonstop Fred Again bingen. Es ist wohl angeblich auch das längste Video, was jemals auf YouTube hochgeladen wurde.
Ja, das habe ich auch gelesen.
Er stellt es, wie gesagt, kostenfrei zur Verfügung, auch mit dem Versprechen, das komplett werbefrei zu halten. Das ist auch insane, wenn man sich mal vorstellt, was das halt auch bedeutet für Menschen, die halt nicht nur da nicht dabei waren, so wie wir, sondern vielleicht auch einfach nie einen Zugang zu solchen Shows und dieser Musik und so einem Live-Erlebnis sonst haben werden. Und auch ganz viel Backstage-Material, die Visuals, die Konzepte hat er auch alles öffentlich nochmal auf Dropbox hochgeladen. Und du hast es auch gerade schon gesagt, dass er einfach, dass man merkt, dass er das selber so liebt, das genieße ich auch immer so zu sehen, diese Spielfreude bei ihm. Also auch, dass er das jetzt einfach alles online packt, das ist so dieses, ey Leute, guckt mal, ich habe was richtig Geiles gemacht, wollt ihr mal sehen? Also das hat so diesen Vibe für mich. Und
wobei es ja, glaube ich, nur die Audiodatei ist, ne? Also ich glaube, das ist ja nicht mit Video sozusagen, man sieht immer wieder die Shows, sondern es ist einfach Audio, also sozusagen ein Video, aber nur Audio.
Er ist ja auch einfach ein Musiknerd, ne?
Ja,
also
deswegen.
Er liebt es ja einfach so sehr, was
und
er da tut.
Dadurch, dass er so viele Artists eingeladen hat, ist ja auch jede Show einfach anders. Deswegen ist es ja nicht so, dass man jetzt irgendwie 50 Mal im Loop die gleiche Show hört, sondern es sind 108 Stunden, die aber immer anders sind. Also jede
Absolut.
Show ist einfach unique in itself, so. Deswegen schon ganz cool, ja.
Ja, live ist live, Leute. Wir bleiben mal noch kurz international und werfen den Blick in die USA nach Miami zum Ultra Music Festival. Das hat sich nämlich gerade für die nächsten 20 Jahre seinen Standort gesichert, aber auch eine Klage von AnwohnerInnen dafür kassiert. Das Ultra ist ja immer Ende März in Miami, gehört zu den wichtigsten Festivals der Welt. Ist auch so insane, wer da teilweise als Überraschungsgast miteinander auf der Bühne steht. Da werden Abschiedstourneen gespielt, Wiedervereinigungen gefeiert. Also es ist wirklich die Superlative der EDM-Szene. Und in den fast 30 Festivaljahren ist es auch einige Male umgezogen. Hatte zuletzt eigentlich den Bayfront Park als übliche Location. Das ist so ein Parkgelände in der Nähe vom Hafen von Miami, also direkt am Wasser. Da gab es aber schon mal Stress mit der Stadt und AnwohnerInnen, sodass nach der Pandemie das Festival da dann nicht mehr genehmigt wurde und auf eine Insel vor der Stadt umziehen musste. Inzwischen ist es aber seit einigen Jahren zurück an diesem Standort nach einer Vereinbarung mit den Anwohnenden, auch in Bezug auf die Lautstärke, und hat sich genau diese Location jetzt für die nächsten 20 Jahre gesichert. Und ich glaube, es ist crazy, weil so eine lange Planungssicherheit hat wahrscheinlich kein Festival der Welt sonst.
Also 2 Jahrzehnte ist insane. Das ist wirklich... Ja, die planen auf jeden Fall, dass es die für immer gibt, gefühlt.
Ich glaube auch. Ja, die AnwohnerInnen leider nicht ganz so begeistert davon. Mhm. Also die Interessenvertretung von Downtown Miami hat einen Tag vor dem Abschluss dieses Deals eine Klage eingereicht, weil das Altra wohl seit 2024 konstant gegen die Lärmschutzvereinbarung verstoßen haben soll.
Und das natürlich. Ja. Ja, gut. They have a point. Mhm.
Das berichtet die Miami New Times und die Leute, die da in der Nähe wohnen, die bezeichnen das Ganze als akustisches Bombardement und psychische Folter und fühlen sich aber vor allem auch von den Bässen gestört, weil sie halt beschreiben, dass das einfach ihre Wohnhäuser komplett zum Wackeln bringt und
das kann ich mir vorstellen.
Also in dieser Vereinbarung sind als Schallgrenze, sage ich mal, ich habe es nochmal nachgeguckt, 95 Dezibel vereinbart. Und das ist halt auch wirklich laut. Ne?
Ja.
Also 95 Dezibel, naja, das ist halt Club- und Festival-Lautstärke.
Ja.
Und ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal da war. Ich war tatsächlich an diesem Ort schon mal, nur nicht beim Altra. Aber das ist halt wirklich, es ist ein Park und direkt auf der anderen Straßenseite sind die Wohnhäuser. Und man sieht es ja auch in Zeiten von Social Media hier und da auch mal auf TikTok. Also da sieht man schon, wie die Scheiben durchgewummert werden. Das schon nicht ganz ohne.
Also ich kann schon die AnwohnerInnen schon auch verstehen. Ich habe auch gelesen, als das Ultra war, war ich ja hier Host und habe auch drüber geredet mit Resi. Und da habe ich mich auch ein bisschen informiert. Und das ist halt schon auch eine Sache von zum Beispiel auch Müll. Also Umweltschutz und so weiter, also was da alles liegen bleibt, weil die Leute halt einfach nur hingehen und denken, geil, Festival, und gar nicht drüber nachdenken, dass sie ja auch AnwohnerInnen, also ihr Leben irgendwie führen und danach wird es halt hinterlassen wie Sau und das ist natürlich auch ein Punkt, aber ja, ich kann auch verstehen, also wenn jetzt viele sagen so von wegen, mein Gott, es ist 3 Tage im Jahr, stellt euch nicht so an, aber das ist schon, wenn das so laut ist und sogar die Scheiben wackeln, dann ist das ja nicht nur, ach, okay, wir hören jetzt hier mal kurz weg, da feiert jemand seinen Geburtstag unter mir und für den Abend, sondern das ist schon, kann ich mir vorstellen, dass das wirklich richtig, richtig anstrengend einfach ist, vor allem wenn man dann bedenkt, da sind vielleicht auch Leute mit Kindern oder auch ältere Menschen, die da wohnen. Schwierig. Klar, Ultra hat natürlich auch eine riesen Geschichte so in Miami. Irgendwie weiß man das ja auch, wenn man da vielleicht hinzieht, aber ich kann die Leute schon auch irgendwo verstehen.
Muss ich auch sagen. Das Festival weist diese ganzen Vorwürfe übrigens zurück.
Okay.
Und die Stadt Miami hat aber den neuen Deal jetzt ein bisschen angepasst. Also alle 5 Jahre soll es eine ausführliche Prüfung geben. Und das Altra muss auch 2 Bürgerversammlungen pro Jahr abhalten. Und die bisher schon vereinbarten Regeln, die gelten natürlich auch weiterhin.
Ja, mal schauen, ne?
Es gibt ja auch einen Grund dafür, warum Festivals normalerweise ein bisschen ab vom Schuss sind und nicht so direkt in der Wohngegend stattfinden.
Ja.
Wer wiederum bei Festival-Lautstärke sehr gut schlafen kann, der ist wahrscheinlich prädestiniert für eine Party, die bald in Berlin stattfindet. Im Kraftwerk, also auf dem Gelände, wo sich auch aktuell der Tresor befindet, da gibt es nämlich nächste Woche am Wochenende eine 30-Stunden-Party, die explizit aber auch dazu einlädt, zwischendrin auch dort zu pennen. Und Leute, wenn ihr diesen Podcast auch mit Video schaut, dann seht ihr das Grinsen auf Johannas Gesicht. Ich glaube, wir haben einen Fan auf jeden Fall jetzt schon.
Ja, also ich muss echt sagen, ich lieb's ja auch feiern zu gehen, aber ich habe dann irgendwann so gegen 4, 5 oder so teilweise halt einfach auch ein Tief. Und da wäre es schon ziemlich geil, weil man einfach mal nappen kann. Und ich kann das auch. Also ich bin auch jemand, also es gibt ja Leute, die sagen so, ich kann nirgendwo schlafen. So, ich kann im Zug schlafen, ich könnte auf dem Boden schlafen. So, ich kann bei Musik meistens, ich schlafe auch mit Musik oder Podcast oder
Hast
so ein.
Hast du schon mal in einem Club gepennt?
Nein. Aber ich meine, ich stelle mir schon irgendwie cool vor. So, da gibt es ja, glaube ich, auch Hängematten und so weiter. Einfach mal kurz so 20 Minuten Nap und danach wieder auf die Tanzfläche. Also ich glaube, das ist meine Party tatsächlich.
Richtig gut, ja. The Infinite Now, so heißt das Konzept. Musikalisch gibt es da alles Mögliche. Von Techno über Ambient bis hin zu experimentellen Klängen. Wir haben aber auch sowas wie Fingerstyle-Gitarre, schottischen Dudelsack, Theater-Performances. Also es ist wirklich querbeet. Es sind KünstlerInnen aus aller Welt dabei. Und ja, das Publikum ist halt wirklich explizit eingeladen, zwischendrin auch zu schlafen, zu essen, sich auszuruhen. Ich finde, die könnten das im Anschluss einfach stehen lassen. Also wenn man dann so unten im Tresor ist demnächst und eine Pause braucht, dann kann man einfach eine Naptime machen.
Aber schon witzig, weil das habe ich wirklich noch nie gehört. Ich meine, es gibt ja so viel, wie zum Beispiel jetzt auch diese Frühaufsteher, die dann irgendwie vor der Arbeit feiern und so weiter. Also, aber ich habe noch nie davon gehört, dass es jetzt so Betten gibt, wo man einfach nappen kann. Das schon irgendwie, also wer ist da drauf gekommen? Wer stand bei einem Club und war so, oh, jetzt hier mal kurz
Jetzt mal Augen zu machen. Wäre eine geile Idee eigentlich. Ja. Betten statt Ballern. Ich wäre auf jeden Fall am Start. Das ist ja auch mein Konzept, Leute.
Ja, voll gut. Also ich hoffe, dass da auch irgendwie eine Security oder so ist. Aber ich denke mal, das wird wahrscheinlich irgendwie auch geklärt sein, weil es ja schon, man ist ja schon auch sehr dem dann ausgesetzt, ne? Wenn man da mal kurz schläft. Aber da muss man sich vielleicht nochmal informieren, wie da das Sicherheitskonzept ist. Aber ja, ganz, ganz witzige Idee eigentlich. Vielleicht schaue ich mir da mal vorbei. So.
Ja, dann sind wir gespannt auf deine Berichte. Wir schauen mal eine Runde auf die Club-News, denn wie immer ist ganz schön viel Bewegung in der Club-Welt mit Emotionen in alle Richtungen, glaube ich. Das Schwutz in Berlin sucht jetzt auch nochmal offiziell nach einer neuen Location. Das queere Wohnzimmer der Hauptstadt hatte ja im Herbst nach einer Insolvenz komplett dicht machen müssen und den Sommer über geht das Schwutz mit neuen Betreibenden jetzt auf Tour. Darüber haben wir ja auch schon im Podcast gesprochen, mit Partys in verschiedenen Locations, sucht aber jetzt auch nochmal offiziell nach einem Ort, wo der Club langfristig bleiben und wieder neu entstehen kann. Und so wie das klingt im Newsletter der Berliner Clubkommission mit 2 Floors und 400 bis 800 Leuten, wird das Konzept wahrscheinlich so ähnlich, wie es auch davor war.
Ach so, so schön, ich freue mich so doll. Ich hoffe, die finden ganz bald eine Location und dann back to normal.
Wir drücken die Daumen. Und wenn ihr da draußen vielleicht eine habt in Berlin, dann meldet euch auf jeden
Fall
beim
Schwutz.
Genau. In Leipzig, da gibt es auch Bewegung in der Szene. Hier steht das Ostend kurz vor dem nächsten Schritt zu einem vollwertigen Clubstandort, braucht dafür aber noch Kohle und setzt jetzt auf die Community, auf Soli-Tickets und Crowdfunding. Seit einigen Jahren wächst ja da aus Kollektivstrukturen und dem Clubprojekt immer mehr Kultur auf dem Gelände des Tanklager West. Was aber auch ganz schön viel Arbeit erfordert, also Aufbau, Ausbau, Umbau und das jetzt halt auch mal langfristig. Also nicht nur Dinge, die vielleicht für einen Sommer halten oder mal für eine Party hingezimmert werden, sondern es soll ein Open-Air-Dancefloor entstehen, der als Freifläche die nächsten Jahre am Start ist. Und mit diesen fest planbaren Einnahmen soll dann wiederum auch der weitere Ausbau des Indoor-Clubs in der ehemaligen Autogarage ermöglicht werden. Das ist auch aktuell alles schon in der Mache. Das läuft auch alles, aber schluckt halt auch alle Kapazitäten und die Mittel der Betreibenden. 65.000 Euro braucht es deshalb jetzt noch für die feste Freifläche und den Betrieb in diesem Sommer. Und die Kohle soll über Soli-Tickets zusammenkommen. Noch bis 26. Mai läuft die Aktion und über 12.000 Euro wurden schon eingesammelt. Fehlt aber natürlich auch noch ein bisschen was.
Ich hoffe, dass sie das zusammenbekommen, weil ich finde das Konzept richtig schön. Die sagen ja auch, sie wollen nicht nur Techno- und Rave-mäßig machen, sondern auch ganz viel anderen Kulturraum schaffen. Und das finde ich in Leipzig sowieso so cool. Axon N, das nach Institut für Zukunft, was da reingekommen ist, hat ja auch diesen Ansatz, dass sie auch Konzerte machen wollen oder Ausstellungen und so weiter. Die mussten jetzt leider wieder schließen. Aber deswegen, ich hoffe, dass sie das finanziert bekommen und einfach so einen Ort schaffen. Ich finde die Location auch richtig cool, das Konzept richtig cool. Und wird es den BetreiberInnen und auch den LeipzigerInnen super, super gönnen. Also wirklich ganz, ganz coole Idee und Daumen sind gedrückt.
Total. Ich glaube auch nach den vielen Schließungen der letzten Jahre drücken echt alle der Leipziger Szene total die Daumen, dass da mal wieder ein Projekt hat, wirklich auch langfristig Fuß zu fassen. Traurige Neuigkeiten, die gibt's dagegen aus Luzern. Der Rockclub im Keller vom Flora Hotel schließt nach 18 Jahren und das zum Ende des Monats, also Ende Mai. Laut Luzerner Zeitung sind die Gründe für die Schließung, ja, das, was wir im Grunde genommen von überall aus der Szene hören, verändertes Ausgehverhalten, heißt es immer so schön. Aber was heißt das eigentlich genau? Der Geschäftsführer des Clubs sagt, es gibt einfach keine Konstanz mehr. Also bei angesagten oder gehypten Events, da ist der Club übervoll, also sie müssen Einlassstopps verhängen. Am normalen Freitagabend für eine normale Clubnacht ist er aber mitunter gähnend leer und da fehlt einfach die Planungsgrundlage.
Ja, ey, voll schade. Ich glaube, der hat ja auch noch davon geredet, dass auch so die Musik oder das Konzept von diesem dunklen Club nicht mehr so ganz das ist, was die Leute wollen. Richtig. Ach, es ist einfach so schade, weil 18 Jahre, das ist ja wirklich so eine Institution. Und dass das einfach nicht klappt, ne? Aber ich weiß nicht, vielleicht kommt da ja auch noch was.
Ja, vielleicht ist die Zeit einfach vorbei, aber die Clubbetreiber bleiben auch Pächter der Location.
Ja, also deswegen, vielleicht kommt da noch was.
Wir behalten das Ganze mal für euch im Auge. Da dürfen wir, glaube ich, gespannt sein.
Vielleicht bauen die einfach um und sind dann so, nice Konzept.
Ja, genau, wir behalten das im Auge. Naja, mein Gefühl ist ja sowieso, dass es, also mit diesen ganzen Clubschließungen und Inflation und allem so, dass es wieder auch mehr zu spontanen Open Airs und vielleicht auch nicht ganz genehmigten.
Ey, ja, 1. Mai war jetzt kommen wird. Auch genau. Gerade. Das war so cool. Natürlich auch bei bestem Wetter irgendwie rausgehen und in ganz Berlin gibt es kleine Raves und Musik wird gespielt. Es macht einfach so Bock. Deswegen, ja, lass da mal wieder mehr hingehen.
Ja. Ja. In Marseille in Frankreich gibt es darauf allerdings bald härtere Strafen. Well. Also lass da vielleicht nicht hingehen, ja. Weil wer eine nicht genehmigte Party mit mehr als 250 Leuten organisiert, dem sollen laut Euronews bald bis zu 6 Monate Haft und Geldstrafen von bis zu 30.000 Euro drohen. Und auch wer einen illegalen Rave besucht, kann belangt werden mit Strafen von 1.500 bis 3.000 Euro.
Also halbes Jahr Haft, so krass, dafür, dass man ein bisschen tanzt. Also das ist wirklich, ja, schon insane.
Das Ding ist halt vor allem, dass in dieser Region, um die es da geht, die Regelungen in den letzten Jahren massiv verschärft wurden. Also die Region ist eigentlich auch bekannt dafür, dass es da eben auch die Möglichkeiten gibt, auch von der gesetzlichen Grundlage her eben viel spontane Partys und Raves zu veranstalten. Also noch vor 2 Jahren gab es zum Beispiel für Partys mit bis zu 500 Leuten laut FaceMac dort gar keine Meldepflicht und entsprechend auch eben viele Raves, Open Airs und eine sehr, sehr, sehr lebendige Szene, die sich da über eine lange Zeit aufgebaut hat mit auch vielen Kollektiven. Und dagegen ist dieser neue Gesetzesentwurf jetzt natürlich schon eine krasse Eskalationsstufe. Also.
Aber warum? Warum ändern die das jetzt auf einmal? Was war das Problem davor? Weil ich denke mir so, also klar, okay, wenn es jetzt wie beim Ultra ist, dass es super laut ist und so weiter und AnwohnerInnen stört, okay, aber an sich, lasst die Leute doch tanzen.
Ist in der Region tatsächlich auch eher so, dass es sich um eine strukturschwächere Region handelt und genau deshalb ist diese Szene da so lebendig, weil es eben viele Flächen gibt, wo es niemanden stört, wenn da getanzt wird.
Ja, dann verstehe ich es halt immer weniger.
Also das Ganze ist bis jetzt erstmal nur in Anführungsstrichen ein Gesetzesentwurf, der muss jetzt vom Senat noch bestätigt werden, aber genau, Frankreich being Frankreich, es gibt auf jeden Fall schon zahlreiche Proteste und natürlich auch Demo-Raves dagegen. Und es genau, ist auch schon seit einigen Jahren in der Mache und in der Planung, aber jetzt spitzt sich das Ganze so ein bisschen zu.
Ja, ich fand es sehr witzig, dass jetzt am Wochenende da auch kein kleiner Rave, sondern mit, ich glaube, 40.000 BesucherInnen stattgefunden hat. Finde ich so witzig, weil irgendwie davon wird geredet, ja, bei über 250 Leuten müssen die Leute, die da mit organisieren und so weiter, in den Knast. Und dann sind die so, ah, hold my beer. 40.000 Leute mal eben hier am Dancen.
Hold my Kir Royal.
Es ist schon sehr witzig. Also Frankreich ist einfach, die lassen sich gar nichts sagen. Ne? Die sind schon sehr korrekt immer. Fand ich cool. Fand ich gut von der Szene so zu sagen, so wir machen hier ein Statement und wir lassen uns das nicht sagen.
Wo es sonst noch Raves gibt, egal ob legal oder illegal und was es Neues gibt in der elektronischen Musikwelt von euren Lieblingsclubs und Festivals, darüber quatschen wir nächste Woche Donnerstag wieder in einer, ich kann es schon mal ankündigen, Spezialausgabe zum Eurovision Song Contest von EMW. Also seid da auf jeden Fall dabei und wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst gerne ein Abo da, empfehlt uns weiter, bewertet die Folge und ja, habt eine wunderschöne Woche.
Tschüss. Electronic Music Weekly bei Sunshine Live. Euer News-Update aus der elektronischen Musikwelt. Jeden Donnerstag. Überall, wo es Podcasts gibt.